wir üben ja so viel damit, wenn wir diese Schlägel, diese vier Schlägel in der Hand haben, damit sich das wie ein zweites Körperteil anfühlt. Wenn ich jetzt einen Monat die Schlägel nicht anfassen würde und die Schlägel dann wieder in die Hand nehme, fühlt sich das wie ein Fremdkörper an und so kann man ja kein Konzert spielen.
Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
Sie bringt mehr als 600 Instrumente zum Klingen und musiziert sogar mit und auf Plastikflaschen. Außerdem steht sie für eine neue Generation von Perkussionistinnen und stellt das Schlagwerk als Instrument in den Vordergrund. In einer neuen Folge Die gefragte Frau darf ich die Multiperkussionistin Vivi Vassileva bei mir begrüßen. Wir sprechen heute über ihre Leidenschaft für das Schlagwerk, über ihre beeindruckende Karriere, darüber, wie sich ein Leben aus dem Kopf erlebt und über die Rolle der Frau in der Branche. Schön, dass du heute hier bist, Vivi.
Freut mich auch. Danke für die Einladung.
Vivi, möchtest du zu Beginn mal erzählen, wo du eigentlich herkommst und welchen Bezug du zu Salzburg hast?
Ich komme aus Hof aus Bayern und meine Eltern kommen aus Bulgarien, aber sie haben beide bei den Hofer Symphonikern im Orchester gespielt. Und deswegen bin ich auch in Deutschland geboren. Zu Salzburg habe ich einen sehr emotionalen nahen Bezug. Ich habe eigentlich die beste Zeit meiner Studienzeit hier verbracht, als ich bei Martin Grubinger am Mozarteum studiert habe. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich unbedingt hier in der Gegend auch bleiben wollte. Und jetzt wohne ich seit 3 Jahren im Salzkammergut in Ebensee am Traunsee.
Du stammst aus einer Musikerfamilie, wie du gerade gesagt hast. Da waren ja andere Instrumente im Fokus, also jetzt nicht das Schlagwerk vielleicht. Wie bist du darauf gekommen und wie wurde die Leidenschaft bei dir dafür geweckt?
Ja, genau wie du sagtest, also bei uns in der Familie ist die Geige sehr stark im Vordergrund. Mein Vater, der Geiger war bei den Hofer Symphonikern, der hat allen seinen Kindern, also mir auch, ich bin das Nesthäkchen von 4 Kindern, hat er mir auch eine Geige in die Hand gedrückt, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich eben 3 ältere Geschwister, die alle sich mit der Geige beschäftigt haben. 2 davon sind auch heute professionell damit unterwegs. Und ich glaube, jedes Kind, das ältere oder jeder, der ältere Geschwister hat, kennt das so, diese Vorbildfunktion, wo man natürlich alles nachmachen möchte, aber irgendwann, glaube ich, wenn man dann älter wird, spürt man sich dann besser und merkt, ah, okay, das ist eigentlich nicht was aus meinem Herzen wirklich kommt. Und beim Schlagzeug, wir haben jeden Sommer meiner Kindheit in Bulgarien am Schwarzen Meer verbracht. Und da gibt es bis heute Musiker und Künstler, die miteinander jammen, improvisieren, teilweise auf Handtrommeln oder auch auf bulgarischen Instrumenten, auch auf selbstgebastelten Instrumentarium, was sie so am Strand finden. Und das habe ich so als 7-8-Jährige erlebt. Und das hat mich total geflasht. Und ich wollte unbedingt diese Trommeln und diese Instrumente probieren. Und irgendwann, nach vielen Wochen von aus der Ferne zuschauen, habe ich mir ein Herz gefasst, habe die gefragt, ob ich mal diese Djembe, diese wunderbaren Trommeln, da Bukas hatten die, ob ich das auch mal probieren dürfte. Und das Beste war einfach, wie sie mich wirklich direkt in ihren Kreis aufgenommen haben. Ich habe mich dann auf so eine Djembe gesetzt, die war ja viel zu groß für mich. Das Instrument war damals so groß wie ich selber. Und ich habe sofort einfach diesen Dialog gespürt mit diesen Musikern. Und Musik ist ja wirklich eine Sprache, es ist ein Austausch von Energien. Und das die schönste Form von Magie in der Musik entsteht, wenn die Musiker aufeinander reagieren. Wenn man sich Platz gibt, dann soliert man, dann reagiert man, antwortet. Und das habe ich alles erlebt in diesem Moment. Und in dem Moment war es dann auch um mich geschehen. Also es war total klar, dass Schlagzeug mein Ding ist. Und als wir dann am Ende der Sommerferien zurück nach Deutschland sind, habe ich meinen Vater 1 Jahr lang anflehen müssen, bis er das ernst genommen hat und bis er mich dann zum Schlagzeugunterricht an einer Musikschule angemeldet hat.
Wie alt warst du jetzt dann nochmal genau?
Mit 10 habe ich dann wirklich mit dem Schlagzeugunterricht begonnen.
Und der Vater hätte gemeint, vielleicht doch die Geige.
Ja, er hat es versucht, obwohl er auch nicht ganz zufrieden war mit mir, weil ich nicht so ganz so fleißig war an der Geige. Und das war am Schlagzeug einfach ganz anders. Da musste mich niemand zum Üben zwingen. Also das war einfach nach der Schule der Magnetismus oben, das Drumset. Also da, ich komme von der Schule, ich lasse meinen Rucksack liegen und hoch zum Drumset und dann bleibe ich da bis zum Abend. Also da, das war einfach so.
Also darin dann die wahre Leidenschaft entdeckt. Was würdest du denn sagen, was zieht die so in den Bann an diesem Instrument?
Also heutzutage spiele ich ja nicht mehr Drumset, das war als Kind. Ich habe jetzt bin ich ja Multiperkussionistin, wäre der korrekte Begriff im klassischen Bereich eben. Wir spielen alle möglichen Schlagzeuginstrumente, auch die melodischen wie Marimbafon, Vibraphon in einer Kombination. Mit Orchester spiele ich sehr viel, also wirklich Solo-Schlagzeugkonzerte, wo all diese Schlagzeuginstrumente im Fokus stehen, im Vordergrund vor dem Orchester und nicht eben hinten in der letzten Reihe, wie es ja üblich ist im Orchester. Und es sind viele Dinge, die mich bis heute so in den Bann ziehen. Also zum einen diese Vielfalt, die wir haben. Also ich lerne bis heute neues Instrumentarium kennen, was zu der Schlagzeugfamilie gehört. Ich lerne immer wieder neue Schlagzeugtechniken, neue Sounds, neue Möglichkeiten, neue Rhythmen aus aller Welt, die wir in der klassischen zeitgenössischen Musik dann auch einbringen und kombinieren. Und da entsteht einfach sowas Frisches und Packendes. Und das andere ist auch diese Art, was mich auch ab diesem ersten Moment am Strand so fasziniert hat. Also ich komme ja wirklich aus einer ganz klassischen Musikerfamilie. Ich bin mit Tschaikowski und Beethoven aufgewachsen. Und da am Strand habe ich aber erlebt, wie musiziert wurde aus einer gewissen Spontanität heraus. Also da ist der Rhythmus einfach so, jeder hat die Augen zugemacht und es ist eben dieser Rhythmus, der in dem Moment gerade entsteht, herausgesprudelt. Und diese Spontanität, dieses Improvisieren, aber gleichzeitig eben mit den Mitmenschen reagieren, das hat sowas Ursprüngliches, was ja auch uns Menschheit definiert. Also in der Form musizieren wir, glaube ich, bin ich überzeugt davon, spätestens seit der kognitiven Revolution, also wahrscheinlich über 70.000, 80.000 Jahre schon, musizieren wir in der Form, dass man einfach zusammen sitzt und schaut, was man, ob man jetzt ein paar Tierknochen hat oder ein bisschen Holz und irgendwie oder einfach in die Hände klatscht, Rituale macht, tanzt, einfach diesen Energieaustausch eben. Und dieses Ursprüngliche hat das Schlagzeug einfach ganz stark. Und ich glaube auch deswegen erreichen wir die Menschen ganz anders als zum Beispiel mit einer Geige. Natürlich, eine Geige kann einen Menschen ganz anders berühren mit einer wunderbaren Melodie und wenn die Phrase gezogen wird und der Klang wie Honig ist und das Vibrato einfach das Herz berührt. Und das habe ich oft im Schlagzeug auch, oder das suche ich immer auch im Schlagzeug, was natürlich untypisch ist bei uns. Aber was ich dann immer mehr auch erfahren habe, ist die Art, wie wir berühren, ist einfach durch dieses Ursprüngliche. Also wenn wir auf einer Taiko spielen, also wirklich eine Trommel, die ja aus einem 100 Jahre alten Baumstamm gebaut wird, also wo der Durchmesser ein Meter ist, dann entsteht einfach ein Erdbeben und ein Gefühl von Vibrationen. Da erreicht man die Menschen im Publikum nochmal ganz, ganz anders.
Es ist total faszinierend, wenn ich natürlich einige Videos angeschaut, wo du musizierst, was da alles auf der Bühne ist oder wie es da rund geht und diese Dynamik. Weil es ist ja nicht nur Musizieren, du musst ja so viel bewegen, oder? Da ist ja ein bisschen Performance auch dabei und könnte man jetzt einfach auf diesem Tisch irgendwie den zum Musizieren heranziehen, oder?
Ja, natürlich. Alles? Also das sind immer Rhythmus und Sound, was glaube ich jeder, der Musik hört, das ist das Erste, was einen so catcht, ob man jetzt dran bleibt oder im Radio eben zum nächsten Sender drückt und dann sehe ich einfach, okay, ich habe hier einen Tisch, ich habe hier ein Glas und dann benutze ich diese Sound. Und dann habe ich verschiedene, ich habe meine Nägel, ich habe meine Handflächen, meine Finger und dann schaut man einfach, was man so hat. Und die Kombination aus verschiedenen Sounds lässt einfach coole Rhythmen entstehen.
Weil du sagst, du entdeckst immer noch neue Instrumente. Wie viele gehören denn zum Schlagwerk oder kann man das definieren oder auf wie vielen hast du schon gespielt?
Sicher über 600 Instrumente schon. Auch die ich selber besitze, sind wahrscheinlich so über 300 Instrumente und es werden natürlich immer mehr. Also das ist so unser verrücktes Hobby, einfach alle Instrumente sammeln zu wollen, alles besitzen zu wollen, fürs nächste Konzert auch diesen Sound zu haben. Also wir nehmen manchmal für einen Schlag, im ganzen Konzert für einen Schlag einen fetten Gong mit zum Beispiel oder ein anderes Instrument. Also und wenn das nur 5 Sekunden an dem Konzertabend scheint, dieses Instrument, lohnt es sich, es mitzunehmen. Und natürlich ist es was anderes, die Instrumente auch selber zu besitzen. Also es wird jährlich mehr, was ich da so habe.
Wow, ja, da braucht man dann einen großen Abstellplatz oder viel Raum zu Hause.
Genau, und vor allem einen großen Transporter an einen LKW grenzend, um das alles eben einfach auch zu transportieren von Konzertort zu Konzertort.
Gehen wir nochmal zuerst an den Anfang. Wie ist denn deine Ausbildung abgelaufen? Was waren deine wichtigsten Stationen?
Ich hatte viele Lehrer und also in erster Linie, als meine Eltern, die ja beide Musiker sind, gemerkt haben, dass ich das wirklich ernst meine. In dem Moment war der Support unglaublich. Also die haben auch viel mit mir gearbeitet und das ist so spannend auch, wenn man als Instrumentalist bei einem anderen Instrumentalisten Unterricht nimmt oder mit jemandem eben arbeitet, weil am Ende das Ziel ist immer gleich, aber die Herangehensweise ist eben anders. Zum Beispiel meine Mutter ist Pianistin, sie hat unglaublich viel mit Opernsängern gearbeitet und natürlich, wenn ich jetzt mit ihr gearbeitet habe, hat sie eine ganz andere Herangehensweise gehabt, um eben ein Stück zu formen, um die Noten eben so zu formen, dass es am Ende Kunst wird und nicht einfach auswendig gelernte Noten ohne Inhalt. Und mein Vater als Geiger hatte auch nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Und durch meine ganze Jugend hindurch war diese Arbeit, würde ich sagen, extrem wichtig auch für mich und hat mich sehr geprägt, auch in meinem heutigen Denken. Und das merke ich auch sehr jetzt beim Unterrichten. Mein erster Schlagzeuglehrer, das war der Claudio Estai, der war damals der Solopauker bei uns im Orchester in Hof. Und heutzutage ist er an der Oper in München, Solo-Schlagzeuger. Und der kommt aus Chile, das heißt, bei ihm habe ich nicht nur die klassische Ebene vom Schlagzeug gelernt, sondern er hat mich auch sehr nahe gebracht mit diesen ganzen südamerikanischen Rhythmen, brasilianischen Samba, kubanischen Salsa, argentinischer Milonga und Tango, argentinischer Samba auch, was ja was anderes ist als brasilianischer Samba. Und diese Tänze, die sind so wichtig für uns zu wissen, weil wenn wir jetzt ein Stück haben, was zum Beispiel von einem argentinischen Komponisten ist oder auch von einem dänischen Komponisten, der sich aber vom Tango zum Beispiel beeinflussen lässt, dann muss man diese Stilistiken kennen und also wenigstens die Basis davon, weil ein Stück zu spielen, was aus einer gewissen Kultur inspiriert ist, ist in gewissermaßen wie eine Sprache sprechen. Also natürlich können wir zu Hause im Buch die Wörter und die Vokabeln lernen, aber um wirklich dann ins Herz der Sprache zu gehen, muss man mit einheimischen Leuten reden und muss den Akzent, die Sprachmelodie lernen. Und das finde ich auch so spannend, weil sogar wenn man die Musik, wenn man jetzt unsere Musik, österreichisch-deutsche Musik, vergleicht mit französischer Musik, Es wird innerhalb der Musik so anders phrasiert und akzentuiert auch. Also wo sind die Schwerpunkte in einem Takt? Debussy oder Ravel wird einfach komplett anders phrasiert als ein Mozart oder ein Bruckner oder ein Beethoven. Weil unser Repertoire aus so vielen verschiedenen Kulturen schöpft, ist es so unglaublich wichtig, dass man wirklich die Augen offen hat und für alle Kulturen nicht nur offen ist, sondern auch wirklich ernsthaft interessiert. Weil wenn wir jetzt ein Stück haben, ein Baião, ein brasilianischer Tanz aus dem Forró, Man muss einfach wissen, wo das Skelett ist, also dass der Rhythmus duk, 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 da, dum, bum, ba. Und wenn man dann was spielt, kann man das nicht phrasieren, wie wenn man ein Mozart spielt, auch wenn die Noten vielleicht auf den ersten Blick gleich ausschauen. Da hat Claudio wirklich mir so viel verschiedene Genres einfach so in die Wiege gelegt, würde ich sagen. Und dann mein nächster wichtiger Lehrer war, ich bin mit 15 an die Musikhochschule in München zum Jungstudium. Da war ich beim Peter Sarlo, der ja auch der Vorgänger von Martin Grubinger war am Mozarteum. Der hat auch in München unterrichtet und bei dem war ich, bei ihm habe ich meinen Bachelor gemacht. Und dann die wirklich wichtigste Punkt meiner Ausbildung war dann, als ich zum Mozarteum bin für meinen Master, zu Martin Grubinger. Und ich bin bis heute geflasht, was er wirklich klanglich und technisch für eine Revolution gemacht hat bei uns Schlagzeugern. Also ich kenne keinen Schlagzeuger, der so einen klaren Plan hat von wie muss es klingen und wie kommt man dahin. Das war absolut Horizonte erweiternd bei ihm zu studieren. Und ich habe eigentlich meine komplette Art, wie ich mein ganz komplettes Schlagzeughandwerk bei ihm um 180 Grad nochmal gewendet. Man könnte sagen, dass ich eigentlich nochmal wirklich von vorne angefangen habe. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und natürlich neben dieser unglaublichen Schule, die er geschaffen hat und klanglichen Vision, ist er einfach eine unglaubliche Musikerpersönlichkeit, extrem motivierend. Also die Zeit bei ihm, ich glaube, ich habe nie so viel geübt in meinem Leben, weil es hat mich einfach so wahnsinnig motiviert und inspiriert, mit diesem Menschen zu arbeiten.
Wie viele Stunden übt man da, wenn man jetzt am Mozarteum dieses Studium macht?
Wenn man bei Martin Grubinger Mozarteum studieren möchte, muss man wissen natürlich, dass die Warteliste riesig ist, dass viele, viele Menschen auf der ganzen Welt, viele junge Schlagzeuger, die von einer Karriere träumen, Schlagzeugerinnen, sie davon träumen, bei ihm studieren zu dürfen. Und da ist dann natürlich kein Platz für jemand, der jetzt sagt, ja, ich mag Schlagzeug spielen, aber ich habe auch andere Interessen im Leben. Also wenn man am Mozarteum bei Martin Grubinger studieren will, dann muss das die Priorität sein und nichts anderes. Also Schlagzeug muss in jeder Sekunde der Woche am Tag das Allerwichtigste sein, die Priorität. Und da kann man schon bis zu 12 Stunden am Tag dann auch im Mozarteum verbringen und diese Instrumente üben. Es ist nämlich so, dass wir haben so viele verschiedene Instrumente und man muss an jedem Instrument ein Elite-Niveau erreichen. Und das geht halt nicht, wenn man zum Beispiel die kleine Trommel nur dreimal in der Woche anfasst. Das muss jeden Tag ein paar Stunden. Wenn man jetzt sagt, jeden Tag ein paar Stunden Marimbafon, jeden Tag ein paar Stunden Vibraphon, jeden Tag ein paar Stunden Pauke. Also wenn wir sagen 2-3 Stunden pro Instrument mal 4, da ist man schnell bei 12 Stunden.
Klingt unheimlich intensiv, aber man spürt ja, welche Leidenschaft dahinter ist und dass man es dann ja sehr gerne in den Fokus stellt. Wann war bei dir eigentlich klar, dass du eine professionelle Karriere verfolgen willst? Das war sicher schon vor den ganzen Studien.
Ja. Also dadurch, dass ich ja auch wirklich das kannte, was es heißt und was es kostet, ein Profimusiker zu sein, hatte ich als Kind einen riesen Respekt davor und habe insgeheim natürlich davon geträumt. Aber durch diesen Respekt habe ich mich so gefragt, ob ich das Zeug dazu habe, also ob ich wirklich bereit bin und ob ich das durchhalten würde. Also bei uns, es gibt ja kein Abschalten bei uns. Also ich sehe das ja bei meinen Freunden oder wir haben eine Schwester, die nennen wir das weiße Schaf. Sie ist die Einzige, die sich nicht mit Musik beschäftigt. Die gehen vom Job und dann schalten sie ab. Dann ist Familie und Privatleben, Freizeit im Kopf. Man denkt dann nicht mehr an den Job und das ist bei uns keineswegs so. Also sogar wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt 2 Tage Urlaub, also der Kopf, der funktioniert weiter. Welche Konzerte habe ich? Was muss ich als nächstes üben? Mit wem muss ich proben? All diese Dinge. Also das ist einfach, wie bei jemandem, der selbstständig ist. Also wir sind unser eigenes Unternehmen und Und dazu gleichzeitig sind wir wirklich wie Sportler. Also wir müssen dranbleiben, weil wenn wir ein paar Tage mal nichts machen, verliert man die Fitness am Instrument. Und deswegen können wir uns auch gar nicht erlauben, jetzt mal, okay, Marimba, du, ich lasse dich jetzt verstauben für einen Monat. Das geht gar nicht. Wir üben ja so viel damit, wenn wir diese Schlägel, diese vier Schlägel in der Hand haben, damit sich das wie ein zweites Körperteil anfühlt. Wenn ich jetzt einen Monat die Schlägel nicht anfassen würde und die Schlägel dann wieder in die Hand nehme, fühlt sich das wie ein Fremdkörper an. Und so kann man ja kein Konzert spielen.
Also als Jugendliche hast du dann gesagt, du willst den Weg gehen.
Genau, also für mich war ein sehr gravierender und wichtiger Punkt, als ich mit 13 ins Bundesjugendorchester gekommen bin. Das ist ein Spitzenorchester in Deutschland. Und dort war ich dann auf einmal mit 100 Gleichaltrigen, dieselbe Leidenschaft, dieselbe Obsession, sag ich mal, für die Musik, für ihr Instrument entwickelt haben. Und diese 3 Wochen von intensiver Probenarbeit und dann großer Tournee, also wir hatten, glaube ich, 10 Konzerte innerhalb von 2 Wochen, das hat sich so unglaublich richtig für mich angefühlt. Also ich habe mich bis zu diesem Zeitpunkt nie so richtig an einem Platz gefühlt wie da, dass ich bin da einfach nach Hause gekommen von dieser Tour und habe zu meinen Eltern gesagt, so, das ist, ich will es, ich will Schlagzeug studieren, das ist ganz klar. Und ich erinnere mich, dass meine Mutter, die war überhaupt nicht begeistert, die hat noch versucht, mich umzustimmen. Wollte, dass ich irgendwie Wirtschaft studiere oder und in irgendeine Bank gehe. Die ja selbst Musikerin ist, ja, die selbst so eine Leidenschaft hat für die Musik. Sie hat dann nichts bei mir erreicht. Und ab dem Moment hatte ich auch keine Zweifel mehr, das war dann klar.
Du sagst, viel üben, man muss fast jede Sekunde ins Instrument denken. War dann manchmal als Jugendlicher, hat man dann oft mal vielleicht zurückstecken müssen oder war dann das mal drin, dass man mal fortgeht oder so?
Ja, natürlich. Also meine Schwester und unsere Freundinnen, die sind dann weggegangen, tanzen gegangen, waren unterwegs, haben vielleicht auch Austauschjahre gemacht in Frankreich, so waren für ein paar Monate weg. Das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Auch mal im Sommer jetzt, die sind dann schwimmen gegangen, planschen gegangen. Ich bin zu Hause geblieben, wusste, okay, nächste Woche habe ich wieder Unterricht in München, da muss das Stück dann auswendig drauf sein. Aber das war nicht schwer, weil ich glaube, jeder Mensch kennt das. Sobald man sich für etwas entscheidet und da kein Zweifel mehr dran ist, ist es auch nicht mehr schwer, weil es ist dann, ich habe mich dann so identifiziert mit was ich wollte, dass es einfach klar war. Und dann macht man das auch mit einem gewissen Stolz und und weiß einfach, okay, ich will das, ich weiß, was es kostet, das muss ich dafür bezahlen, fertig. Und das ist eine Entscheidung, die muss man vorher machen. Wenn man sich jeden Tag neu entscheiden müsste, gehe ich jetzt mit meinen Freunden schwimmen oder bleibe ich zu Hause, dann ist natürlich schwierig. Aber wenn man das für sich entschieden hat und weiß, okay, die nächsten 15 Jahre werde ich alles dafür tun, um diesen Weg zu erreichen, um das zu erreichen, dann ist das eigentlich einfach, sobald man das entschieden hat.
Eben, du bist erst 31 und wenn man so schaut, was du schon alles gemacht hast, in welchen Besetzungen du schon mitgewirkt hast, sei es solo, in Orchestern, bei Philharmonik, erinnerst du dich eigentlich noch an dein erstes offizielles, professionelles Konzert?
Mein erstes Debüt als Solistin mit Orchester, da war ich, glaube ich, 12 und da habe ich ein Marimba-Konzert gespielt, mit dem Orchester meines Vaters auch. Das war damals ein Preisträgerkonzert. Also ich habe Jugendmusiziert gewonnen, das ist das deutsche Prima La Musica. Und dann durften die Preisträger eben ein Solokonzert mit dem professionellen Orchester spielen. Und das war schon ein tolles Gefühl. Und es ist jedes Mal ein tolles Gefühl, wenn ich vor einem Orchester stehen darf, mit meinen doch für die klassischen Musiker ja exotischen Schlagzeuginstrumenten. Und natürlich dann vor der ersten Probe immer merke, okay, die sind jetzt ein bisschen misstrauisch, was kommt da jetzt, was sind das jetzt für Instrumente, warum machen wir sowas Zeitgenössisches, warum spielen wir nicht unser Beethoven-Violinkonzert, das wir schon seit 200 Jahren spielen. Und dann eben ab dem ersten Schlag, ab der ersten Note, ab dem ersten Takt, wenn man spürt, ah, okay, jetzt haben wir die erreicht, die Musiker, und jetzt sind die auch motiviert und brennen auch für diese Musik und sind auch voll da jetzt dieses schwere Stück zu proben. Und das ist dann eine riesige Entwicklung bis zum Konzert. Und das ist jedes Mal, auch heute noch, für mich eins der erfüllendsten Gefühle überhaupt im Leben. Und ja, das habe ich mit 12 eben das erste Mal erfahren. Und heute ist es immer noch jedes Mal ein Riesengeschenk, wenn ich mit einem Orchester, vor einem Orchester spielen darf.
Wie geht man in so einem jungen Alter mit Druck um? Oder hat man das damals vielleicht ein bisschen gelassener gesehen? Oder wie war das Nervositätslevel?
Also Nervosität ist ja vor allem etwas, was zusammenhängt mit, wie vorbereitet fühle ich mich. Ich glaube, das kennt jeder, der auch mal vor Publikum sprechen muss oder eine Präsentation geben muss. Wenn wir wirklich in der Materie drin sind und begeistert sind für etwas, dann gibt es einen Moment, wo man nicht mehr daran denkt, was jetzt die anderen denken, sondern man ist dann so drinnen, also in meinem Fall in den Noten, in der Musik, in den Emotionen, die ich in diesem Moment transportieren möchte an das Publikum, dass man gar keine Zeit hat, dran zu denken, ich bin ja gerade nervös. Ja, wenn wir uns wirklich sicher fühlen, und dieses Selbstbewusstsein baut man ja auf, deswegen ist diese Vorbereitungszeit, dieses Üben, das Trainieren so unglaublich wichtig. Und was viele Musiker vergessen auch und was ich auch jetzt im Mozarteum sehe, es ist nicht dasselbe im Übezimmer seine Sachen abzuliefern, wie dann eben auf der Bühne vor Menschen. Und das muss man auch trainieren. Man muss in jeder Gelegenheit, die man hat, jemandem was vorspielen, um mit diesem Gefühl sich anzufreunden. Weil natürlich Nervosität, Adrenalin, das ist bis zu einem gewissen Grad ja gut. Das schärft die Sinne, wir werden wacher, das brauchen wir auch. Also in einem Konzertsaal muss ein Ohr bei sich bleiben. Wir spielen ja komplexe Dinge, das muss alles rhythmisch sein, sauber sein, und das andere Ohr muss aber im ganzen Saal sein, um zu horchen, okay, wie ist das Publikum drauf, sind die konzentriert, wie ist die Akustik, muss ich vielleicht länger warten, muss ich weniger warten, weil das Sustain, also dieses Reagieren, das kann man ja gar nicht im Übezimmer üben. Also ich spüre selber, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit hatten, wir alle Musiker, das, dann spielt man monatelang vor niemandem. Also man kann ja nicht mal zu Hause jemanden vorspielen, weil man darf sich ja mit niemandem treffen. Und dann auf einmal auf der Bühne, dann spürt man das wieder viel mehr, als wenn das jetzt fast Routine wird, so jeden Tag irgendwie vorspielen, jeden Tag ein Konzert haben. Und deswegen ist es so wichtig auch,
sehr viele Emotionen da in seinem Herzen.
Ja, also nach einem Konzert bin ich emotional komplett ausgeleert. Also der Tag danach, da ist dann gar nichts mehr in mir drin. Da muss man erstmal die emotionalen Reserven wieder auffüllen. Und deswegen ist es so spannend, wenn man Tourneen spielt, wo wirklich jeden Tag, da muss man sich die Emotionen wirklich gut einteilen und aufpassen, dass man sich im ersten Konzert nicht komplett verausgabt. Und das ist eine interessante Balance.
Ich glaube, wie gelingt dir das dann, auch einen Ausgleich zu schaffen? Oder was ist deine Kraftquelle? Oder was das Aufladen vielleicht beschleunigt wieder?
Also am wichtigsten für mich sind einfach meine Familie und die nächsten Menschen. Also es gibt, glaube ich, nichts, was mehr auflädt als einem Menschen, den man 100% vertraut. Das ist für mich absolut wichtig. Und an zweiter Stelle die Natur. Deswegen liebe ich es auch so im Salzkammergut. Da kann man einfach auf den Berg gehen, auf den Traunstein, bei uns am Sonnstein. Und da ist man dann, also sowieso, ich brauche die Berge nur anschauen. Und es füllt sich alles voller Emotionen in mir drinnen. Das überwältigt mich jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, vor allem von den Großstädten, wenn ich jetzt von Berlin nach Hause komme, von Konzerten oder Köln oder auch Wien.
Und bevor du auf die Bühne gehst, hast du bestimmte Rituale oder?
Ja, das ist schwierig bei uns Schlagzeugern, weil unser Ritual ist vor allem davon, dass wir den ganzen Tag eigentlich am Aufbauen und Schrauben sind, dass das der Aufbau perfekt steht. Bei einem Schlagzeugkonzert, wir haben ja die verrücktesten Wechsel, die virtuosesten Wechsel. Da muss man von einem Instrument zum nächsten springen, dann muss der Schlegel genau an der Stelle, wo man das trainiert hat, liegen, dass man in der Sekunde pünktlich mit der Flöte zusammen das Glockenspiel spielt, dann wieder zurück zum Vibraphon. Und wenn da etwas 2 Zentimeter anders steht, als man es trainiert hat monatelang, dann hat man ein Problem. Und deswegen müssen wir wirklich am Konzerttag sehr viel am Aufbau, Schrauben, Stimmen einstellen. Dann gehe ich mich umziehen und dann spiele ich mich ein bisschen warm. Am Pad, das ist so mein Ritual, würde ich sagen. Ein paar Singles, ein paar Double Strokes, Paradiddles. Einfach warm spielen, so wie mein Sportler sich vorher ein bisschen warm läuft. Und dann geht's auch schon los. Wenn ich mental sehr anspruchsvolle Stücke habe, wie zum Beispiel ein Friedrich Zerha Schlagzeugkonzert, mentale absolute Höchstleistung in unserem Schlagzeugrepertoire, dieser berühmte dritte Satz, ein wahnsinniger Ritt auf dem Xylophon und auf den Woodblocks. Es geht 7 Minuten durch und wenn man da einmal rausfliegt, dann findet man nicht mehr rein. Und wenn ich solche Dinge spiele, dann habe ich schon ein Ritual, dass ich wirklich mental das ganze Konzert vor meinen Augen durchgehe. Also es ist dann eigentlich wie üben, nur dass ich halt dann da sitze, die Augen zumache und anstatt wirklich zu spielen, sehe ich jeden Ton vor mir, den ich spiele, den ich schlage. Also
eben diese Auftritte, die schauen auch immer sehr athletisch aus. Ich schätze, man braucht da ziemlich viel Kraft.
Ja, wir verbrennen einfach am meisten Energie. Also ich habe es jetzt auch gemerkt, letzten Freitag habe ich ein Projekt mit Streichern gehabt und ich habe mit einer wunderbaren Geigerin, der Noah Wildschut, gespielt und sie spielt ja nicht weniger als ich an so einem Abend, aber ich esse trotzdem 3-mal mehr als sie, weil einfach ihre Bewegungen sind halt hier die Finger und ein bisschen der Bogen, Handgelenk, aber bei uns nicht nur, dass wir stehen und eben von einem Instrument zum anderen, aber einfach das typische Schlagzeugspielen, also Singles, das ist eigentlich derselbe Energieverbrauch wie beim Boxen, würde ich sagen. Und ja, natürlich, da braucht man die Ausdauer dafür, dass man das durchhält, aber dadurch, dass wir sowieso jahrelang den ganzen Tag üben, entwickelt man das. Also ich habe vor ein paar Jahren auch angefangen, wirklich ins Gym zu gehen und Krafttraining zu machen. Ich würde nicht sagen, dass das der einzige Weg ist und dass man das braucht, aber es hilft unglaublich viel, auf jeden Fall.
Wahnsinn, ja, eben, es schaut echt sehr extrem aus, wenn man da so zuschaut, länger.
Ja, Schlagzeug spielen ist schon eine Extremsportart unter den Instrumenten, auf jeden Fall.
Das kann man sicher sagen, ja. Du spielst ja in den unterschiedlichsten Besetzungen, sei es Solo, mit Orchester, mit, wie du sagst, mit einer Violinistin. Wie ergibt sich denn das oder wie entscheidest du, wie bereitest du dein Programm für ein Jahr auf?
Also vor allem spiele ich natürlich Stücke, die mir am Herzen liegen, also Musik, die mich selber berührt, ist natürlich auch die Musik, mit der ich andere Menschen berühren will und mein Publikum. Das ist ein großer Faktor, der dazu beiträgt, was ich spiele und natürlich auch mit welchen Musikern zusammen ich spielen möchte. Also zum Beispiel mit meinem Verlobten, dem Lukas Campagaginis, der haben wir ein super interessantes Duo, Vibraphon und Gitarre. Und das ist einfach so was Außergewöhnliches. Also als wir angefangen haben zu spielen, da gab es null Repertoire. Wir haben erstmal nur Arrangements gespielt, Piazzolla und Bach, bis wir wirklich angefangen haben, aktiv auf die Komponisten zuzugehen und zu sagen, hey, wir haben hier eine ganz coole neue Kammermusikformation, Vibraphon und Gitarre, gibt es so noch nicht in der klassischen Musik, schreibt doch mal was. Und ja, wir haben Avner Dormann, Sergio Assad, Christian Jost haben jetzt für uns geschrieben und es gibt jetzt Repertoire und das ist, das reizt mich schon sehr. Also wirklich ein bisschen Musikgeschichte mitzuschreiben, ein bisschen mitzuprägen, wie das Repertoire entsteht, Literatur zu schaffen, damit auch in den nächsten 100 Jahren junge Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen mehr Musik haben, die sie spielen können. Da haben wir noch viel Arbeit, um uns mit dem Repertoire der Pianisten und Geiger zu vergleichen. Also die haben ja unglaubliche Meisterwerke von den besten Komponisten ihrer Zeit, von den letzten 300 Jahren, wunderbare Stücke. Und dadurch, dass wir so ein junges Instrument in der klassischen Musik sind, können wir natürlich noch nicht mithalten. Aber allein, was in den letzten 20 Jahren entstanden ist an Repertoire, ist unglaublich. Und das ist etwas, was mich sehr reizt und auch entscheidet, in welchen Formationen ich spielen möchte.
Das klingt total abwechslungsreich. Also du bist sicher auch sehr viel unterwegs, immer wieder auf Tour. Wie viele Tage im Jahr bist du unterwegs? Oder sag mir, wie viele bin ich überhaupt zu Hause?
Ja, sicher bin ich so 250 Tage im Jahr unterwegs. Und der Rest, wo ich zu Hause bin, da wird neues Repertoire einstudiert oder mit Musikern geprobt und das nächste Projekt vorbereitet.
Schauen wir nur kurz auf dein musikalisches Wirken, weil du prägst ja schon eine neue Generation der Perkussionistinnen. Du machst ja ganz viele innovative Sachen, hast mit Recycling-Materialien unter anderem musiziert, ist mir mal ins Auge gestochen.
Ja, mit dem Recycling-Concerto wahrscheinlich vor allem. Mozart und Beethoven sind ja auch deswegen so inspirierend, weil sie so aktive Bürger ihrer eigenen Zeit waren. Also Mozart war ja revolutionär damals, eine Oper zu schreiben, wo es um den Diener ging und nicht um den Graf, also mit Figaros Hochzeit. Das war ja unerhört damals. Also ich glaube, die Oper wurde danach sogar verboten nach der Uraufführung für eine gewisse Zeit. Oder Beethoven zuerst, also der erste Demokrat, der erste Künstler, der wirklich an ein vereintes Europa geglaubt hat. Und so sehe ich auch die Musik, die heute entsteht, die muss einfach auch die Themen, die uns im Moment am meisten beschäftigen, muss sie widerspiegeln. Und natürlich ist das Recycling-Concerto ein großes Thema, das uns seit Jahrzehnten schon bewusst ist, dass also diese Plastikflut und wie wir jetzt auch mit unserer Umwelt umgehen. Wir hören es auch wieder jetzt. Wir leiden alle an der unglaublichen Hitze im Moment. Auf der anderen Seite der Welt gibt es Überschwemmungen, die auch Extremwetter sind. Und wir wissen alle, woran es liegt. Es wird heiß diskutiert, was wir machen können. Es gibt noch keine Lösungen. Natürlich beschäftigen uns Musiker und die Komponisten natürlich diese Themen. Und mit dem Recycling-Concerto wollten wir nicht nur auf den Finger zeigen, sagen, hey, recycelt mal euren Müll und hey, wir müssen jetzt eine Lösung finden. Wir sollten eigentlich aufhören, Plastik zu produzieren. Wir wollen eigentlich nicht nur wachrütteln, sondern wir wollen positiv motivieren. Wir denken, hey, wenn das alles möglich ist, dass wir Musik machen auf diesem Müll, wenn wir Plastikflaschen zum Singen bringen können, dann ist das doch der Beweis, dass wir eigentlich alles erreichen können als Menschheit, wenn wir uns dafür entscheiden und wenn wir dafür kämpfen.
Ein sehr cooles Projekt, wo man wirklich mal hinschaut, oder? Und die Leute wirklich wachrüttelt, wenn man das wieder sieht. Ein anderer Aspekt, die Schlagzeug- und Schlagwerkbranche ist ja doch recht männlich geprägt oder es macht oft so den Eindruck. Welche Erfahrungen hast du da oder hat sich da jetzt was getan auch in den letzten Jahren?
Es hat sich was getan, aber trotzdem merke ich immer wieder, also bei mir war es auch so, sowohl in München als auch in Salzburg, ich war die einzige Frau in der Schlagzeugklasse. Jetzt ist es auch so, es gibt eine Frau in der Schlagzeugklasse. Ja, und das ist, es ist, würde ich sagen, wie in allen Führungsbereichen, wie in allen männerdominierten Bereichen, Frauen müssen einfach mehr motiviert werden, mehr Chancen gegeben werden, weil schlechter sind wir auf jeden Fall nicht. Also es gibt unglaubliche Schlagzeugerinnen heutzutage. Ich meine, schauen wir uns doch an, wer jetzt von Rush ausgewählt wurde, um Neil Peart zu ersetzen. Das ist Annika Nielis. Und warum? Nicht, weil sie eine Frau ist, sondern einfach, weil sie gerade die Beste ist für den Job. Und es gibt so viele, oder wenn wir uns Ronnie Caspi anschauen, die mit Jesus Molina spielt. sie prägt gerade eine ganze Generation von Schlagzeugern mit ihrem Style. Also egal ob männliche oder weibliche Schlagzeuger, alle spielen ihr Solo nach, ihre Art zu spielen. Also sie setzt wirklich einen neuen Style als Maßstab. Und trotzdem müssen wir uns irgendwie immer wieder beweisen. Manchmal, oft in meinem Studium hatte ich den Eindruck, dass Frauen müssen ein gewisses Niveau haben, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Also was schade ist, weil viel mehr Vorurteile natürlich kommen. Das habe ich schon viel erlebt. Was ich auch schade finde, ist bei uns in österreichischen Orchestern, in deutschen Orchestern auch. Es gibt relativ wenig Frauen in den Schlagzeuggruppen im Orchester oder überhaupt eine Solopaukerin erlebe ich sehr selten. In anderen Ländern gibt es das zum Beispiel. Also jetzt habe ich mit Zagreb Philharmonic hier in Salzburg gespielt, im Jänner war ich hier im großen Festspielhaus. Ihre Solopaukerin ist eine Frau, sie ist unglaublich. Jetzt habe ich auch mit Sofia Philharmonic gespielt aus Bulgarien. Die haben auch eine Solopaukerin. Da frage ich mich, warum geht das in diesen Ländern und bei uns nicht? Oder sogar in Finnland habe ich jetzt gespielt und die hatten eine Schlagzeugerin, die war super. Ich glaube, dass es nicht bei uns daran liegt, dass es keine guten Schlagzeugerinnen gibt, sondern dass die einfach nicht genommen werden, weil sie halt mehr Vorurteilen ausgesetzt sind. Und da müssen wir schon noch dran arbeiten.
Ja, total. Also man merkt, das Patriarchat hat irgendwie alles nur sehr in den Händen und steuert auf allen Ebenen leider immer nur so mit.
Und alle sind benachteiligt dadurch. Männer, Frauen, alle. Da haben wir noch einen weiten Weg vor uns.
Auf alle Fälle, wenn wir uns das jetzt wieder so vor Augen führen. Du bist da sicher ein tolles Vorbild für ganz viele junge MusikerInnen und viele inspirierende Kolleginnen. Hoffen wir mal, dass da viele nachkommen und sich da durchsetzen können, dass das dann jetzt wirklich mal einen Schritt sich tut. Weil du unterrichtest jetzt auch schon am Mozarteum. Was gibst du deinen Schülerinnen und Schülern mit?
Also das Wichtigste finde ich, immer wieder den Inhalt in der Musik zu suchen. Es ist, wir sind zu viel fokussiert auf jetzt die Noten auswendig lernen, dass wir vergessen, dass wir Künstler sind, dass unser Ursprung Musik zu machen war, weil wir das lieben, weil es uns irgendwann mal unglaublich berührt hat. Und dass das Allerwichtigste ist, wichtiger als, ja, also vielleicht mache ich mir jetzt Feinde in der Perfektion. Ich bin selber extrem perfektionistisch und arbeite jeden Tag daran, dass es noch tighter ist, dass der Rhythmus noch artikulierter ist, dass ich noch schneller spielen kann, dass ich noch mehr ins Pianissimo gehen kann, natürlich. Aber das Allerwichtigste ist das Bild in unserem Kopf, verbunden mit der Musik. Was wollen wir weitergeben? Und ich merke, dass wir das noch zu wenig priorisieren in der Schlagzeugausbildung. Bei Pianisten, Geiger, Sänger ist das A und O. Also was wollen wir transportieren? Welche Emotionen, welche Geschichte steckt hinter diesen Tönen und diesen Noten? Und das versuche ich sehr weiterzugeben. Aber wenn wir keine Vision in unserem Kopf haben, dann bringt uns auch die allerbeste Technik nichts. Und das versuche ich den Studierenden weiterzugeben, wie wichtig das ist.
Total interessant. Wenn wir jetzt nur auf deine Zukunft blicken, gibt es für dich noch Traumkollaborationen oder eine Traumbühne, eine Traumbesetzung, in der oder auf der du gerne spielen würdest?
Ja, natürlich gibt es bei uns so die Meilensteine. Also ich träume natürlich davon und ich weiß, dass es irgendwann noch passieren wird, mit den Wiener Philharmonikern zu spielen, mit den Berliner Philharmonikern, in der Carnegie Hall. Das sind Dinge, die bei mir unbedingt noch anstehen. Und ich erinnere mich an meine ersten Debüts, das erste Mal in der Berliner Philharmonie zu spielen, das erste Mal im Wiener Konzerthaus, in der Kölner Philharmonie. Das sind schon Momente, die man nicht vergisst. Aber um wieder auch zurückzukommen zu vorher, das sind nicht die Konzerte, die vielleicht in meinem Herzen am wichtigsten sind. Die Konzerte in meinem Herzen sind die, wo ich am meisten gespürt habe. Heute ist wirklich eine Ausnahmeverbindung zwischen Musik, mir und Publikum entstanden. Und das kann dann in dem kleinsten Ort irgendwo sein. Das ist eigentlich, für was wir Musiker leben.
Total schön zu hören, dass eben oft da diese scheinbar kleinen Dinge dann so viel ausmachen und so viel transportieren. Wo soll es denn für dich generell noch hingehen? Was steht noch am Plan oder wie läuft denn dieses Jahr noch für dich ab?
Also dieses Jahr freue ich mich auf noch ein unglaubliches Debüt mit Oslo Philharmonic. Und da spielen wir ein Schlagzeugkonzert, was für mich geschrieben worden ist, vom finnischen Komponisten Sauli Zinoviev. Da freue ich mich riesig drauf. Das ist am 1. Oktober, denke ich, genau. Und jetzt in der nahen Zukunft spielen wir im Schleswig-Holstein Musikfestival, ein wunderbares Festival. Es ist so familiär. Es ist dort darf ich schon seit vielen Jahren jeden Sommer auftreten. Es ist jedes Mal ein besonderes Gefühl, dahin zurückzukommen. Ich habe dort auch den Leonard Bernstein Award verliehen bekommen vor 3 Jahren. Und da spielen wir jetzt unser tolles Programm mit der Noah Wildschut auch, mit der Geigerin. Und dann geht es erstmal in den Sommer, da lerne ich 2 neue Schlagzeugkonzerte. Da wird sich dann ins Übelkellerchen eingesperrt und, wie wir in unserem Fachjargon sagen, Noten gefressen. Und bis es dann in der neuen Saison weitergeht mit dem Georgischen Kammerorchester, habe ich Konzerte. In Basel spiele ich. Ich kehre auch zurück zu meiner Heimat nach Hof und es sind lauter schöne Dinge geplant. Und das letzte Konzert noch vor der Sommerpause ist hier mit meinen Studierenden am Mozarteum, auch der Abschluss meiner Fair Residency. Das ist am 16. Juli im Solitaire Mozarteum. Also herzlich willkommen.
Ja, da steht sehr viel auf dem Plan wieder. Also klingt nach extrem spannenden Projekten, Auftritten und sogar in Salzburg. Vivi, ich sage vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke und wünsche alles, alles Gute für die anstehenden Projekte.
Danke, Hanna. Alles Gute, Dankeschön.
Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.